Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Etappe auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Bereits zum dritten Mal schlagen wir den Philipperbrief auf. Und diesmal stehen aus dem ersten Kapitel die Verse 7 bis 11 im Mittelpunkt. Schon in den beiden ersten Sendungen wurde deutlich, dass Paulus zu den Christen in Philippi ein sehr freundschaftliches und liebevolles Verhältnis pflegt. Unter anderem schreibt er ihnen: »Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute.« Das Verhältnis zwischen dem Apostel Paulus und den Christen in Philippi ist von großer Herzlichkeit geprägt. In seinem Brief an sie finden wir nichts von dem, was beispielsweise den ersten Korintherbrief oder den Galaterbrief prägte. Es gibt keine Glaubenslehre zu korrigieren und es gibt auch keinen Grund, das Verhalten der Philipper anzumahnen. Und so dürfte dem Apostel Paulus die Aussage in Vers 6, auf die ich bereits in der letzten Sendung eingegangen bin, ihr leicht über die Lippen gegangen sein. »Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu.« Und nun weiter mit Vers 7. »Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige.« Dieser Vers beginnt mit den Worten »Wie es denn recht und billig ist«. Der Ausdruck »billig«, den die Lutherbibel hier verwendet, entstammt einem Wort aus dem 11. Jahrhundert, das so viel wie »rechtens« bedeutet. Statt »recht« und »billig« könnte man also sagen »recht« und »rechtens«. Sie merken schon, durch diese Doppelung soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die Sache ganz gewiss zutrifft. Und deshalb beginnt Vers 7 in der Guten Nachricht Bibel mit den Worten »Ich kann gar nicht anders, als so über euch zu denken.« Weiter schreibt Paulus »weil ich euch in meinem Herzen habe«. Ist das nicht ein wunderbarer Ort, an dem man seine christlichen Freunde, seine Glaubensschwestern und Brüder aufbewahren kann? Der nächste Satzteil, »die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt«, führt uns zurück zu dem Begriff der Gemeinschaft. Im griechischen Bibeltext steht hier das Wort »koinonia«, verbunden mit einer Präposition, die den Begriff noch verstärkt. Es handelt sich sozusagen um eine Gemeinschaft, die so eng ist, dass alle miteinander eingewickelt und miteinander verbunden sind. Sie werden sich vielleicht erinnern, dass sich im Alten Testament die hübsche Abigail ganz ähnlich ausdrückte, als sie mit David sprach. Sie sagte zu ihm, »So soll das Leben meines Herrn eingebunden sein im Bündlein der Lebendigen bei dem Herrn, deinem Gott.« Paulus will mit seinen Worten zum Ausdruck bringen, dass er und die Philipper alle zusammen als Partner im Evangelium eingewickelt sind. Gemeinsam bilden sie ein Bündlein. Jetzt verstehen Sie, warum ich in den letzten beiden Sendungen behauptet habe, dass der Apostel Paulus beinahe zärtliche Gefühle für diese Gemeinde in Philippi hatte. Er stand ihr näher als irgendeiner anderen Gemeinde. Es ist so wunderbar, christliche Freunde zu haben, die sich an der großen Aufgabe beteiligen, das Wort Gottes zu verbreiten. Und da gibt es eben dieses verständnisvolle Miteinander neben der geistlichen Ebene. Und es entsteht jedes Mal eine wunderbare Verbundenheit. Paulus schreibt weiter in Vers 8, »Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in Christus Jesus.« Von Herzensgrund bedeutet eigentlich wörtlich übersetzt mit dem Inneren oder mit den Eingeweiden. Aber das klingt natürlich nicht so schön, lässt uns eher an ganz irdische Dinge denken. Eine liebe alte Dame, die in ihrem Leben sicherlich nie ein unschickliches Wort ausgesprochen hat, kam einmal zu mir und sagte, »Ich bitte Sie höflich, an dieser Stelle eine andere Wortwahl zu treffen, denn es hört sich einfach geschmacklos an.« Ich antwortete, So steht es aber in der Bibel, und so sollte es meines Erachtens gelesen werden. Genau so, wie es ist. Eingeweide, das sind eben Teile unseres Körpers, die ganz tief in uns drinstecken, auf die man auch nicht so ohne weiteres verzichten kann, weil sie teilweise wichtige Funktionen haben. Sie sind genauso bedeutend wie die tiefe und herzliche Liebe, die Paulus für die Christen in Philippi empfindet. Paulus sagt, dass er sich nach ihnen allen mit der herzlichen Liebe Jesu Christi sehnt. Wenn man es recht bedenkt, ist die Verwendung des Wortes Eingeweide eigentlich sehr angemessen. Eines Abends hatte ich dies während einer Bibelstunde dargelegt. Zu dieser Reihe von Bibelstunden war auch ein Psychologe einer bedeutenden Universität anwesend. Ich sagte, dass Eingeweide für herzliche Liebe steht, für eine Liebe, die von Herzensgrund kommt. Er meinte, die Menschen des Altertums lagen mit ihrer Wortwahl vollkommen richtig. Sie haben es ziemlich präzise ausgedrückt, als sie behaupteten, dass unsere Gefühle aus unserer Magengegend kommen. Des Weiteren sagte dieser Psychologe, der Durchschnittsmensch meint, dass all das, was er tut, daher kommt, dass er es überdacht hat und dass er sehr schlau ist. Dann tippte er mir an den Kopf und sagte, doch hier oben passiert in Wirklichkeit nur sehr wenig. In diesem Moment hatte ich den Eindruck, er würde mich sehr genau kennen. Er fuhr dann fort und erklärte, dass man sich das Gehirn wie eine sehr leistungsfähige Telefonzentrale vorstellen kann. Wenn zum Beispiel über das Nervensystem eine alarmierende Nachricht kommt, weil ich mit meiner rechten Hand eine heiße Herzplatte anfasse, dann sorgen synaptische Verbindungen dafür, dass das Gehirn sofort an meine Hand das Signal aussendet, beweg dich, bring dich in Sicherheit. Dieser Befehl wird vom Gehirn über eine andere Nervenverbindung an meinen rechten Arm und an die rechte Hand gesendet. Und mit Hilfe meiner Muskulatur führe ich eine Bewegung aus, mit der meine Hand schleunigst in Sicherheit gebracht wird. Das alles geschieht blitzschnell, ohne dass man darüber nachdenkt. Aber im Gehirn wurde eine Verbindung hergestellt, um die Meldung, Achtung, heiße Herdplatte, in den Befehl umzuwandeln, Muskulatur anspannen und die Hand in Sicherheit bringen. Wenn wir den Eindruck haben, dass etwas ohne Beteiligung unseres Gehirns stattgefunden hat, dann sprechen wir manchmal auch von einem Bauchgefühl. Und wenn wir uns verlieben, dann haben wir Schmetterlinge im Bauch. Und so ähnlich hat wohl der Apostel Paulus empfunden, wenn er an die Christen in Philippi dachte. Seine Liebe von Herzensgrund und seine Sehnsucht nach ihnen machte sich nicht nur im Gehirn breit, sondern sorgte auch für ein wohliges Gefühl in der Magengegend. Ich komme nun zu Vers 9 in unserem Bibeltext. Paulus schreibt, »Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung.« Es gibt ganz viele alberne Gedanken, die den Menschen kommen, wenn sie über die Liebe nachdenken. Mir wird manchmal unterstellt, dass es mir an Nächstenliebe mangelt, wenn ich bestimmte Missstände in der christlichen Gemeinde auch als solche bezeichne. In einem Brief beschwerte sich zum Beispiel jemand darüber, dass ich behauptet habe, dass manche Prediger auf der Kanzel in Wirklichkeit Irrlehre verbreiten. »So können Sie das doch nicht sagen«, wurde mir vorgehalten. Sagt Jesus nicht in seinem heiligen Wort, dass wir unsere Feinde lieben und denen Gutes tun sollen, die uns hassen? Natürlich hat er das gesagt, aber wir müssen uns anschauen, wem er dies gesagt hat. Der Herr Jesus hatte über die religiösen Anführer seiner Zeit einige sehr scharfe Dinge zu sagen. Zum Beispiel, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Des Weiteren sprach er, ihr Schlangen, ihr Otternbrut, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Das muss man sich mal vorstellen. Er nannte den Teufel ihren Vater und eine Schlange ihre Mutter. Ich glaube nicht, dass eine Person noch extremer sein könnte. Bei Paulus zeigt sich die Liebe zu den Christen in Philippi auf folgende Weise. Er betet darum, dass ihre Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung oder an Urteilsvermögen, wie man an dieser Stelle auch übersetzen kann. Wir sollten alle Christen lieben, auch wenn es einige Christen gibt, bei denen uns dies schwerfällt. Selbst unter unseren Freunden kann es welche geben, die es uns nicht einfach machen, sie zu lieben. Ich meine, wir sollen die, die wir nicht einfach so aus freien Stücken lieben können, wenigstens mit Erkenntnis und Urteilsvermögen lieben. Was ich damit meine, möchte ich anhand eines Beispiels deutlich machen. Als ich anfangs als Pastor in einer Großstadt arbeitete, fand ich schon bald heraus, dass es Menschen gibt, die die Hilfsbereitschaft der Christen gern ausnutzen. Vor allem bei Pfarrern, Pastoren und Predigern gehen sie davon aus, dass man ihnen mit Nächstenliebe begegnen wird. Eines Sonntagmorgens kam eines der Gemeindemitglieder zu mir und sagte, »Hier ist ein Mann, der angedeutet hat, dass er mit dir über seine Erlösung sprechen will.« Nun, ich fühlte mich geehrt. Dieser Mann wollte offenbar mit mir und sonst niemandem reden. Ich ging also zu ihm hin, und zu diesem Zeitpunkt war das Gemeindehaus fast leer. Ich begann damit, Gottes Plan für unsere Erlösung zu erklären. Und was soll ich sagen? Bis dahin hatte ich noch nie mit jemandem zu tun, der so interessiert daran war. Aber in Wirklichkeit wollte er nur, dass ich ihm auf den Leim gehe. Als ich ihn schließlich fragte, ob er Jesus Christus annehmen wolle, traten ihm sogar Tränen in die Augen und liefen sein Gesicht hinunter. Er sagte ja, er wolle sein Leben Jesus anvertrauen. Wir knieten uns hin und er betete. Als er aufstand, beging ich einen Fehler. Ich fragte ihn, ob ich noch etwas für ihn tun könne. Er antwortete mir, es ist mir eigentlich unangenehm, aber mein Koffer steht in einem Hotel ganz in der Nähe. Sie wollen ihn mir nicht herausgeben, weil ich die Rechnung für die Übernachtung nicht vollständig bezahlen kann. Nun, was hätten Sie in meiner Situation gemacht? Sie haben allem Anschein nach gerade einen Menschen zum Herrn gebracht. Sie sind Christ und Sie sind Prediger, und natürlich sollen Sie Ihren Bruder lieben. Ich zückte also meinen Geldbeutel, gab ihm das Geld für die Hotelübernachtung und fühlte mich großartig dabei. Ich erzählte meiner Frau davon und fühlte mich innerlich super, weil ich so großzügig gewesen war. Doch ungefähr 6 Wochen später sah ich in der Tageszeitung ein Bild von diesem Mann. Ich dachte, wie um alles in der Welt ist der in die Zeitung gekommen. Dann las ich, dass er verhaftet worden war. Er hatte die letzten 6 Monate damit verbracht, auf Kosten der Pastoren und Prediger zu leben, von denen es in der Großstadt ja nicht wenige gab. Und sein Kommentar dazu war, das sind die größten Vollpfosten der Welt. Und ich war einer von ihnen. Ich rief einen mittlerweile verstorbenen Kollegen an und fragte ihn, war dieser Kerl auch bei dir? Ja, antwortete er. Und hast du ihm auch Geld gegeben? Er erwiderte, nein. Er hat zwar danach gefragt, aber ich bin schon länger Pastor in dieser Großstadt. Wenn auch du eine Weile hier gearbeitet hast, wirst du merken, dass es einige Menschen gibt, die dich ausnutzen wollen und die man nicht wirklich lieben kann. Der Apostel Paulus schreibt in Kapitel 1, Vers 9 an die Philipper, dass eure Liebe immer noch reicher werden soll. Aber sie soll an Erkenntnis und aller Erfahrung reicher werden. Also auch im Urteilsvermögen. Als ich nach etlichen Jahren zu meiner Bibelstunde in jene Großstadt fuhr, betete ich, »Herr, mir werden heute wieder neue Menschen begegnen, die ich nicht kenne. Einigen von ihnen werde ich helfen können. Andere von ihnen werden mir ein Messer in den Rücken stechen wollen. Herr, hilf mir, zwischen diesen beiden zu unterscheiden. Zeige mir, wem ich helfen soll.« Tatsächlich schützt dieser Vers aus dem Philipperbrief einen Christen davor, naiv und leichtgläubig zu sein. Jesu Liebe soll an Erkenntnis und Erfahrung immer noch reicher werden. Vers 10. So dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Hier ist ein weiterer wichtiger Vers, der einer Erklärung bedarf. Wenn Paulus schreibt, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, dann meint er damit, dass man verschiedene Dinge ausprobieren soll. Ich bin der Meinung, dass dies etwas mit dem Willen des Herrn für unser, für ihr und mein Leben zu tun hat. Es wird Zeiten geben, in denen wir eine Entscheidung fällen müssen. Wir müssen wählen, wenn uns zwei oder mehr Wege zur Verfügung stehen. Welchen Weg sollen wir nehmen? Ehrlich gesagt gibt es Zeiten, da wissen wir es einfach nicht. Der Herr wird uns keinen Engel schicken, um uns die Antwort zu geben. Er wird auch keine roten oder grünen Ampeln einschalten, um uns ein Signal zu geben, sondern er erwartet von uns, dass wir ein wenig Mumm einsetzen. Wir sollen die verschiedenen Dinge ausprobieren. Ein Mann erzählte mir von seinem Geschäft. Zwei Richtungen standen ihm offen, und er betete für eine Entscheidung, die in Gottes Sinne wäre. Er versuchte es mit der einen Möglichkeit, doch es klappte einfach nicht. Er erzählte mir, als er bemerkt hatte, dass es nicht funktionieren würde, da habe er sich wieder zur Weggabelung aufgemacht und sei dann in die andere Richtung gegangen. Er sagte, da war ich mir sicher, was der Wille des Herrn war. Die eine Richtung hatte nicht funktioniert, also gab es nur noch eine andere Richtung, die ich einschlagen konnte. Ich folgte diesem Weg, und es war der richtige. Gott sagt, dass wir verschiedene Dinge ausprobieren können und ausprobieren sollen. In der Tat führt er uns oft auf diese Weise. Paulus schreibt in Vers 10, damit ihr lauter seid. Lauter ist ein interessantes, wenn auch veraltetes Wort. Im Deutschen bedeutet lauter rein, glänzend, hell, ungetrübt, aufrichtig sein. In der Vulgata, einer alten lateinischen Bibelübersetzung, wird dieser Begriff mit sincerus übersetzt, was wortwörtlich ohne Wachs bedeutet. Nun mag man sich fragen, was damit gemeint ist, wenn etwas ohne Wachs ist. Nun, als die Römer zu einer Weltmacht wurden, waren sie ein sehr starkes Volk. An vielen Orten Griechenlands zerstörten sie viele der dortigen Kunstschätze. In den Städten Kleinasiens können wir noch immer Spuren dieser Zerstörung feststellen. Viele der griechischen Kunstwerke wurden einfach zerstört. Als die Römer in ihrer Entwicklungsgeschichte jedoch den Punkt erreichten, an dem sie diese Dinge zu schätzen lernten, begannen sie, sie zu sammeln. Viele davon waren jedoch zerbrochen. Wenn eine Statue oder eine Vase einen Riss hatte, konnte ein unehrlicher Händler diesen Riss mit Wachs füllen, damit man die Beschädigung nicht sofort entdecken konnte. Anschließend verkaufte er den Gegenstand als ein authentisches, perfektes und unbeschädigtes Stück. Ein nichtsahnender Mann würde es kaufen und in seine Villa bringen oder es in seinem Garten zur Schau stellen. Doch stellen wir uns vor, am nächsten Tag wäre es draußen sehr heiß geworden. Da konnte es passieren, dass das Wachs aus dem Riss in diesem hübschen Kunstschatz herauslief. Die seriösen Kunsthändler entschlossen sich deshalb schließlich dazu, ihre Stücke mit dem Wort sincerus zu markieren, was ohne Wachs bzw. echt und unbeschädigt bedeutet. Mit anderen Worten garantierten sie, dass es sich um ein Stück ohne Schäden handelte. Somit will Paulus den Philippern sagen, seid keine Schwindler, seid echt, seid aufrichtig, seid seriös. Wenn man noch den vorherigen Vers mit einbezieht, dann heißt das also, man soll nicht mit einem Preis den Herrn Halleluja herumlaufen und jedem auf den Rücken klopfen und ihm sagen, wie sehr man ihn liebt. Und sobald er außer Sichtweite ist, überlegt man sich, ob es nicht besser wäre, diesem Menschen ein Messer in den Rücken zu rammen. Sondern wir sollen in aller Liebe auch aufrichtig sein. Unanstößig zu sein, wie es in Vers 10 außerdem heißt, ist nicht leicht, da wir das christliche Leben nicht leben oder Gottes Wort nicht predigen können, ohne Anstoß zu erregen. Man erinnere sich daran, dass Menschen auch Paulus Predigten anstößig fanden. Aus diesem Grund sollten Christen für ihren Pastor beten, wenn er die Bibel predigt. Wenn er wirklich das Wort Gottes verkündigt, dann wird es zum Anstoß kommen, der so oder so etwas auslöst. Ihr Pastor benötigt ihre Unterstützung und ihre Gebete. Er ist darauf angewiesen, dass sie ihm Rückendeckung geben. Vor einigen Jahren habe ich die Beerdigung eines Filmstars durchgeführt. Ich verkündete das Wort Gottes und die anwesende Menschenmenge war alles andere als begeistert von dem, was ich zu sagen hatte. Sie waren gegen mich gesinnt. Von einigen von ihnen habe ich sogar Telefonanrufe bekommen. Ohne Zweifel war meine Botschaft ein Anstoß, ein Ärgernis für einen Großteil der Menge. Sie sehen also, dass das christliche Leben und die Verkündigung von Gottes Wort für irgendjemanden immer anstößig sein wird. Als ich eine neue Pastorenstelle antrat, wurde ich von einem Amtskollegen gefragt, ob mir der Dienst in der Großstadt gefallen würde. Ich erwiderte, nun, die Arbeit gefällt mir wirklich gut. Es ist eine wunderbare Chance, das Evangelium zu verkündigen. Und die Menschen strömen nur so in die Gemeinde. Ich stelle aber fest, dass ich mich nicht verteidigen kann. Ich höre manchmal Gerüchte über mich, die einfach nur abscheulich sind. Er antwortete, nun, das ist schon in Ordnung, solange du weißt, dass sie nicht wahr sind. Wir können also schuldlos sein, aber nicht immer können wir unanstößig sein. Paulus schreibt in Vers 10, dass die Christen in Philippi lauter und unanstößig sein sollen für den Tag Christi. Das ist der Tag, an dem Jesus wiederkommt, um diese Welt zu richten. Ein Kind Gottes sollte zu jeder Zeit im Licht der unmittelbaren Wiederkehr Christi leben. Und nun Vers 11. Erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Die Frucht der Gerechtigkeit ist die Frucht des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist lässt Frucht im Leben der Christen heranwachsen. Im Galaterbrief Kapitel 5 heißt es, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das Leben eines Christen soll von der Liebe bestimmt sein. Liebe kann auf sehr unterschiedliche Weise zum Ausdruck gebracht werden. Wichtig ist, so der Apostel Paulus, dass sie reich ist an Erkenntnis und Erfahrung. Erfahrung zu haben bedeutet, sich ein gewisses Urteilsvermögen anzueignen, damit zum Beispiel die Nächstenliebe von anderen Menschen nicht schamlos ausgenutzt wird. In der nächsten Folge der Sendereihe Durch die Bibel werden Sie unter anderem entdecken, dass das Wort Gottes auch nicht von den Mauern eines Kaiserpalastes aufgehalten werden kann. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.